herzlich willkommen beim ABC des Films. Heute Staffel 1, Episode 3. Bei mir ist der Patrick und ich bin der Michael. Hallo Patrick.
Hi Michael. Das klang so, als müsstest du gerade schon überlegen, oder?
Ja, fast. Ich habe fast die Episoden vergessen, genau. Mhm. Nein, aber wir sind ja heute beim Buchstaben C angelangt, der dritten Episode unseres neuen Formats. Patrick, was hast denn du dann heute bei C Schönes mitgebracht?
Ja, ich wollte ja auch noch sagen, es geht um Filmtipps und nicht um Rechenkünste, also Kopfrechenkünste. Von daher sei uns das verziehen. Ich habe was Schönes mitgebracht, glaube ich. Was sehr, sehr Schönes. Ein Film, den ich heiß und innig liebe. Ein Film, der nicht nur innerhalb dieses Formats hier, was wir beide machen, selbstverständlich hier bei C auf Platz 1 bei mir landete, sondern ich glaube, es ist tatsächlich einer der Filme, wenn mir jemand jemals eine Pistole auf die Brust setzen würde, würde sagen, mach eine Top 10 oder Top 20. Crumb, das ist der Film, über den ich sprechen möchte, wäre darin. So sehr mag ich ihn. Also unabhängig davon, ob es eben ein Fiction-Film ist oder wie jetzt im Falle von Crumb ein Dokumentarfilm. Vielleicht ist es sogar der einzige Dokumentarfilm, den ich im Rahmen hier unserer Reihe nennen werde. Also
krass.
Grandioser Film.
Krass, ne? Da habe ich noch überhaupt nichts davon gehört. Mir ist der kein Begriff. Um was geht's denn da?
Er ist wunderbar. Darüber, das erste Urteil lassen wir natürlich, wie üblich, das Lexikon des internationalen Films fällen. Und ich bin selber gespannt darauf, was die Herren und Damen denn schreiben, denn ich habe es mir vorab nicht angeguckt. Und da ist zu lesen, Dokumentarfilm über den legendären Comiczeichner Robert Crumb, ein auf der Grundlage eines persönlichen Vertrauensverhältnisses entworfenes, intensives, fast privates Porträt einer widersprüchlichen Künstlerpersönlichkeit, die hinter Sarkasmus und beißender Selbstironie ein verletzbares Wesen verhüllt. Parallel dazu formt sich das plastische Bild einer ganzen Epoche, ohne in Mythenbildung zu verfallen. Der Film verzichtet auf Versuche, die Ästhetik der Comics in filmische Sehkonventionen zu übersetzen. Sehenswert. Das finde ich interessant. Also es klingt unglaublich nüchtern.
Wie meistens,
insbesondere angesichts der Tatsache, dass eben Crumb ein sehr, sehr emotionaler Film ist. Tatsächlich aber, wo das Filmlexikon hier, Lexikon des internationalen Films sich ganz falsch liegt, ist, dass tatsächlich Crumb als Persönlichkeit so ein bisschen distanziert ist, sich tatsächlich hinter diesem Sarkasmus oder von einer fast zynischen Haltung zu vielen Dingen versteckt und es unglaublich schwierig ist, an ihn ranzukommen. Und zum Glück haben wir hier eben jemanden hinter der Kamera namens Terry Zwigoff. Und Terry Zwigoff ist ein langjähriger Freund von Robert Crumb, ein ehemaliger Weggefährte, nicht nur ganz wichtig für Robert Crumb, unter anderem auch als Verlegerpersönlichkeit. Er hat viele von Crumbs Sachen verlegt in späteren Jahren, also für Crumb weniger wichtig, weil in den 70er Jahren, als Zwigoff das eben gemacht hat, war Robert Crumb schon etablierter Star der Underground-Comics-Szene, also Mr. Natural und Fritz the Cat sind wahrscheinlich so seine bekanntesten Figuren, obwohl er die beide nicht besonders liebt und sehr viel schönere Sachen gemacht hat, aber damit ist er eben sehr, sehr bekannt geworden. Und Zwigoff hat eben auch in Robert Crumbs Bluesband gespielt. Zwigoff, der Regisseur, spielte Cello in der Bluesband von Robert Crumb, Robert Crumb and his Cheap Suit Serenaders. Und die beiden teilen eben auch die Liebe zum Blues und Jazz. Zwigoff hat eben auch über einen sehr bekannten Blues-Musiker namens Howard Armstrong vor Robert Crumb schon eine Dokumentation gemacht, namens Louie Bluie, die auch sehr, sehr empfehlenswert ist. Aber sein großes Meisterwerk eben im Dokumentarfilmbereich ist und bleibt Crumb. Da geht nichts drüber. Ein Film, der wirklich mit Preisen geadelt wurde, noch und nöcher. In Übersee, muss man sagen, in Deutschland eher wenig bekannt, weswegen ich eben auch gesagt habe, das ist der Film, über den ich sprechen möchte, unbedingt. Mhm. Und tatsächlich eher so ein Kritikerliebling als ein Publikumsliebling. Weil er findet sein Publikum jetzt noch mehr, vor allem jetzt so in den letzten Jahren, als selbst hier die Criterion Collection in den USA gesagt hat, das ist ein hier Titel für unsere Reihe, einer der wichtigen Filme. Und eine ganz tolle Edition herausgegeben hat, unter anderem wirklich mit tollen Interviewmaterialien und einem Audiokommentar von Roger Ebert und Terry Zwigoff. Also Roger Ebert hat das ein paar Jahre vor seiner Krebserkrankung aufgenommen. Ein ganz großartiger Film, in dem unglaublich viel Arbeit steckt, unglaublich viel Persönlichkeit, nicht nur seitens Crumb, sondern auch seitens des Filmemachers Terry Zwigoff. Ein Film, den man eben auch die harte Arbeit, die dahinter steckt, ansieht, also da stecken 3-4 Jahre Interviewmaterial drin, hunderte Stunden, sehr viel auch Zehrendes, Auszehrendes, sehr Persönliches, sehr viel Mitreißendes darin, eben in dem Versuch, Robert Crumbs quasi hinter die Fassade von dieser sehr, sehr, ja, verschränkten, hinter die Fassade dieser sehr verschränkten Persönlichkeit zu gucken und seiner Kunst, woher die kommt. Und Crump ist eben nicht nur zufällig Crump und nicht mit Robert Crump betitelt, sondern weil es eben auch wirklich um die Familie von Crump geht. Also auch seine Brüder Maxon und James Crump und insbesondere, die auch beide Künstler sind, insbesondere nicht James, Charles Crump. Roberts älterer Bruder ist eine sehr interessante Gestalt, die wir im Film kurz kennenlernen, unglaublich viele Fragen aufwirft, diese Begegnung mit ihm, also ein Mensch, der hochgradig depressiv ist, immer noch bei seinen Eltern lebt, aber künstlerisch eben auch ähnliche Qualitäten zeigt wie sein Bruder Robert und tatsächlich vor Veröffentlichung des Films Crump Selbstmord begangen hat im Jahre 92 und es ist eben auch unglaublich tragisch, eben mit dem Wissen diesen Film zu sehen und diesen Menschen zu beobachten, also Charles Crump, und zu wissen, der war einfach dieser Welt da draußen nicht gewachsen. Ein durchaus episodischer Film, kein klassischer Dokumentarfilm in dem Sinn, dass es eben da Menschen vor Bücherwetten sitzen und Sachen erzählen und wir eben so Interviewclips aneinander geschnitten sehen, sondern eben auch ein Film, der sich auch gerne mal darin zurückzieht, einfach nur Comicseiten abzufilmen, das Umfeld von Robert Crump zu porträtieren, ihn in seinem familiären Alltag zu zeigen, ehemalige Freundinnen, Partnerinnen zu interviewen, Geschäftspartner, künstlerische Verbündete und Weggefährten. Ja, sehr, sehr, sehr ungewohnt, sehr episodisch, sehr viele Aspekte seines Lebens und seiner Künstlerpersönlichkeit ablichtend, eben vom Persönlichen zum Professionellen und dadurch eben auch niemals langweilig werden, trotz seiner zweistündigen Laufzeit. Und ich möchte behaupten, ich glaube, selbst wenn man mit seiner Kunst nicht viel anfangen kann, die ja durchaus die Geschmäcker etwas spaltet, weil es ist eben enorm sexuell aufgeladen, teilweise gewalttätig, sehr konfrontativ, eben auch der amerikanischen Counterculture der 60er Jahre entwachsen und wirklich ins Extrem getrieben. Ich glaube, mit der Person Robert Crump wird nicht unbedingt jeder warm, aber mit dem Film Crump, weil er eben wirklich ein unglaublich warmherziges Porträt ist einer Person, die nicht als warmherzig betrachtet werden will. Und ich liebe ihn eben sehr. Ich liebe ihn sehr und auch eben für das, was er von Robert Crumbs Familie zeigt. Also sehr intim, teilweise fast schmerzhaft persönlich und ja, angucken. Entschuldige, das war jetzt ein langer Monolog, aber ich, I love it.
Ich habe einfach interessiert zugehört, weil mir wirklich von dieser Person Crump nichts sagt. Also klar, Fritz der Cat, da schellte was. Früher irgendwann mal gesehen, aber Crump, nee, sagte mir überhaupt nichts. Cool. Was hat dir da so am besten gefallen?
Eine beste Szene ist schwer zu benennen. So eigentlich ein Film, der Lieblingsszene an Lieblingsszene reiht. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt eine sehr amüsante Aussage einer Ex-Partnerin über Robert Crump, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und wo sich, glaube ich, auch dann am Ende Zweigoff und Roger Ebert im Audiokommentar darüber streiten, ob Crump seine ehemalige Weggefährtin entsprechend instruiert hat. Da ging es nämlich darum, dass sie über Robert Crumbs mächtiges Geschlechtsteil schwärmen. Und was ich wirklich sehr schön finde, aber tatsächlich und sehr anrührend auch ist einfach Robert Crumb zu sehen, wie er auf so einer Bank an einer Bushaltestelle sitzt und Menschen beobachtet und man eben auch eben diese Misanthropie, die er in sich trägt, ansieht und merkt, das, was er da sieht, irgendwie Menschen mit Ghetto-Blastern auf den Schultern und pöbelnde Jugendliche und Punks, das gefällt ihm alles so nicht. Und er schafft es trotzdem eben einfach seinen Bleistift zu nehmen und sein Notepad und die Seele dieser Menschen oder das, was er dafür hält, quasi so zu Papier zu bringen, dass man glaubt, nicht so die Essenz dieser Menschen in diesen Zeichnungen wiederzuentdecken und sich da eben auch seine sehr, sehr doch sensible wie sensitive Künstlerseele offenbart. Und gerade für diesen stillen Momente lohnt sich das auch. Und es ist durchaus, es sind wehmütige Augenblicke, die ich auch an diesem Film so zu schätzen weiß. Aber er ist auch stellenweise sehr, sehr komisch. Also das sollte man nicht vergessen. Also ja, toll.
Würdest du es mit einem anderen Film vergleichen? Errol Morris in die Richtung oder so eine Herzogs-Dokus?
Ja, nicht wirklich. Also es ist so ein bisschen Fly-on-the-Wall-mäßig in dem Sinne, dass man nicht das Gefühl hat, da saß wirklich jemand mit der Agenda daraus einen kohärenten, zweistündigen, abendfüllenden Spielfilm zu schaffen, sondern wirklich eher so, wir haben einfach eine Menge Material und wir gucken mal, was wir daraus machen. Also es hat eher so, die mutet eher wie eine Collage an, eine filmische, als etwas, was vorher so straff geskriptet war oder zurecht konzipiert. Insofern wirklich schwer zu vergleichen, eher Herzog als Morris, wenn ich einen Vergleich ziehen müsste. aber tatsächlich keiner von beiden, um ganz ehrlich zu sein.
Okay.
Und cool. Zweigoff hat doch einen tollen Film gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich den bringe, weil der würde schon bei G stehen. Also mal gucken.
Achso, ja, ich habe gesehen, dass der Regisseur von Bad Santa
ist auch interessant.
Lustig. Also lustig, dass jemand eben auch so Dokus macht und dann Bad Santa. Okay.
Oh, was hast du mitgebracht? C, ich grüble, kann ich es einschätzen? Ich meine, du hast es mal erwähnt, aber sag mal.
Ja, also ich habe bei C wirklich lang überlegt, aber bin dann jetzt doch bei einem sehr neueren Film hängen geblieben. Der hatte bei uns erst am 6. Dezember 2018 Kinostart und wurde erst im Mai 2019 im Heimkino veröffentlicht. Von dem Filmemacher, vor dem ich eigentlich Angst habe. Also ich habe auch von seinen Filmen erst einen gesehen, weil sein Ruf vorauseilt, und zwar handelt es sich um den Franzosen Gaspard Noé, und ich habe Climax mitgebracht. Eigentlich wirklich aus dem Grund, weil der Film, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, immer noch beschäftigt oder mit mir ist. Aber wie gesagt, ich habe einen heiden Respekt vor Gaspard Noé oder Noé. Ich weiß, um was es bei Irreversible geht. Ich kenne den Film eigentlich, könnte ich jetzt auch sagen, was es bei Irreversible geht, habe ihn aber nie gesehen, weil ich ihn eigentlich gar nicht sehen will.
Ah, du kennst ihn aus Erzählung. Sehr schön.
Ja, ich weiß, um was es geht. Und ich habe, und nur daraus würde ich ihn auch empfehlen oder würde ich sagen, es ist ein wahrscheinlich guter Film. Der einzige Film, was ich dann eben gesehen habe, war Enter the Void.
Ja.
Und er hat ja einige Ähnlichkeiten mit Climax, aber für mich ist einfach Climax wesentlich zugänglicher. Ich sag mal, was es geht. Also was vor allem das Lexikon des internationalen Films dazu schreibt.
Jetzt ist's gut.
Abwarten. In einem entlegenen Quartier versammelt sich eine Tanzkompanie nach intensiven Probentagen zu einer Party. Drogen in der Bowle entfesseln die Körper und verwandeln die Nacht in ein sich immer weiter steigerndes Inferno. Der von mitreißender Clubmusik getragene Tanzfilm zelebriert transgressives Bewegungskino, in dem Sex, Gewalt und Tabubrüche mehr ausgelebt als kontextualisiert werden. Das irritiert und verstört, fasziniert zugleich aber auch als radikale Entfesselungsorgie, zumal die dezidierte filmische Perspektive keinem menschlichen Blick zuzuordnen ist. Ja, der hat mich ganz gut beschrieben.
Ja, das mit der Klassifizierung als Tanzfilm überrascht mich jetzt so ein bisschen, aber ansonsten klar.
Ja, also wobei, zurückblickend bleibt einem das, die Tanzeinlagen so dermaßen im Kopf, weil zwar beginnt der Film wie für Noé, typisch beginnt er ja am Schluss eigentlich, springt dann aber ziemlich schnell in eine wirklich chronologische Reihenfolge. Also es ist nicht so wie bei Irreversible oder eben bei auch Enter the Void, dass es hin und her springt, sondern der Film eröffnet sich mit einer 4-5-minütigen One-Cut-Tanzeinlage zu Super Nature, so heißt das Lied, und es ist ein stampfender Disco-Beat und das bläst einen schon mal weg. Was mir da auch sehr gefallen hat, ist eigentlich das, was das Lexikon des internationalen Films ja beschreibt, ist eigentlich wirklich der ganze Plot. Es gibt keine große Geschichte. Es gibt klar Schauspieler und Tänzer, die eine gewissen Spannungsbogen bieten, weil natürlich in dieser großen Gruppe gibt es Love Triangles, es gibt Eifersüchteleien, es gibt Konkurrenzkampf und so weiter, es gibt Missverständnisse. Aber das ist alles nur so Nebensache. Das bekommt man als Zuschauer auch nur so nebenher mit, gerade weil die Kamera wirklich eben auch wie diese Fly on the Wall, sie schwebt durch den Raum, geht mal zu jener Gruppe, schnappt dort was auf, aber bevor es dort interessanter oder ins Detail geht, schwebt sie wieder weiter zu den nächsten, dann ist wieder eine Tanzeinlage. Was aber Climax so interessant macht, ist ja, dass eben diese Drogen in der Bowle immer stärker auch die Protagonisten, die Tänzer beeinflussen, aber auch Noés Kameraarbeit. Die Kamera wird immer entfesselter, tapsiger. Am Anfang ist sie wirklich sehr konzentriert und wirklich mechanisch, indem sie alles einfängt, um dann, je länger der Film geht, wirklich entfesselter zu werden. Einmal ist sie auf dem Kopf oder schwebt einem in einer Spirale, einem Gang entlang oder torkelt fast durch den Raum. Und darin entfaltet sich ein Rausch, ein Sog, der mich eben zutiefst beeindruckt hat und so dermaßen in diesen Film gezogen hat und dazu dieser großartige Soundtrack aus Giorgio Moroder ist drauf, Doppler-Effekt ist drauf, Disco, wirklich tolle Disco-Musik, am Schluss noch die Rolling Stones mit dabei.
Ich bin ja so ignorant, ich habe, glaube ich, nur Daft Punk erkannt, das ist, glaube ich, das Einzige, aber ich bin auch überhaupt
nicht. Ja, wobei nur, also Thomas Bangalter macht damit einer von Daft Punk, aber und dieses Zusammenspiel, also es ist wirklich eine fließende Bewegung in diesem Film, also man merkt gar nicht diese Kameraarbeit, irgendwann ist man da wirklich so gefesselt, man merkt auch gar nicht wirklich, dass die letzten 40 Minuten fast nur ein Schnitt sind, ein kontinuierlicher Take sind. Mhm. Ja, ich fand's beeindruckend, wirklich beeindruckend, ein ganz toller Film. Also viele sagen, das ist ein im Körperkino oder Bewegungskino, kommt eben sehr mit sehr wenigen Dialogen aus, ist aber trotzdem nie langweilig. Also eben gerade der Anfang, wo noch die Tänzer interviewt werden auf diesem kleinen Fernseher, wo man an den Seiten noch Gaspar Noés DVDs oder Videosammlung und Büchersammlung sieht. Und darum wollte ich den Film auch jetzt hier reinnehmen, weil man kriegt durch das Gucken von Climax, kriegt man auch Lust, diese Sachen, also ich gerade Possession, hätte ich jetzt voll Bock, den mal zu sehen. Den kenne ich noch nicht, aber er hat sich ja sehr stark drauf bezogen, sagt er, als Inspirationsquelle. Auch die Kinder von Bahnhof Zoo. Da macht der Film, wenn man Climax geguckt hat, macht er wieder Bock drauf, auch das zu entdecken. Und das fand ich toll.
Ich glaube, man könnte argumentieren, dass Isabella Gianni in Possession so eine Art Tanzperformance hinlegt in einer U-Bahn-Unterführung. Aber ich möchte jetzt auch nicht diesen Film hier vorweg
ich hörte nur davon, aber eben, das macht Bock drauf.
Ja, es ist toll. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich etwas, was mich sehr, sehr mitgerissen hat. Aber was hat dich denn besonders mitgerissen? Ein bestimmter Aspekt oder eine bestimmte Szene oder Sequenz, von der du sagst, wow, das ist so, wenn ich das nicht kriege, dann gar nichts.
Diese erste Tanzsequenz, diese 4-5 Minuten zu dem stampfenden Beat von Supernature, das war's. Davor war ich war immer zurückhaltend, da eben dachte, oh Gott, der französische Extremfilmer, und wie gesagt, Enter the Void war für mich auch, der war auch toll. Der hat mir schon auch gut gefallen, aber das war wirklich so eine Tour de Force, ganz an zum Gucken. Love habe ich nach 10 Minuten ausgemacht, weil ich ihn langweilig fand. und wie gesagt,
ich finde das vollkommen legitim.
Menschenfeind Irreversible, da, nur mit der Kneifzange, da habe ich So den Abend vermiesen will ich mir dann doch nicht.
Ja, ich glaube auch. Also ich wollte gerade sagen, nur in Gaspar Noé, nur in homöopathischen Dosen genießbar. Vielleicht ein bisschen mehr darf schon sein. Aber tatsächlich, es gab auch so Momente, in dem ich mir sagte, und der war bei Love erreicht, ich brauche das jetzt erstmal einen Film lang nicht mehr. Das ist auch tatsächlich der Film, den ich übersprungen habe, weil End of the Void war für mich so die Speerspitze dessen, was man so im Noéschen Stil, also die Art und Weise, wie er Filme inszeniert, leisten kann. Dann dachte ich, okay, jetzt will ich aber erstmal ein paar Jahre Ruhe haben. Ich bin jetzt aber auch für Climax zu ihm zurückgekehrt und ich bin nicht undankbar dafür. Ich mag ihn auch sehr. Nicht so sehr wie du offenbar, aber vieles daran
mag ich sehr. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige Film aus seinem Oeuvre, wo ich bedenkenlos auch mal Freunden empfehlen kann, ohne da Angst zu haben, dass sie mir danach die DVD um die Ohren hauen oder so.
Die meisten Darsteller sind ja Laien, also keine Laientänzer, sie sind Profitänzer, aber Laienschauspieler, und sie, muss ich sagen, meist machen ihre Sache sehr gut.
Genau, so Sofia Boutella, die hat ja 15 Jahre Tanz und Breakdance hinter sich als einzige, Anführungszeichen, Schauspielerin, aber
wer kennt sie nicht aus der Tom Cruise-Mumie?
Ja, genau. Nee, aber rundrum toll, alles gut und eben auch nicht so überbordend in Sex und Gewalt, also das ist jetzt nicht so, Sex gibt es jetzt eher weniger.
Es wird viel über Sex geredet.
Richtig, also auf einer verbalen Ebene. Es gibt jetzt nichts, dass hier nackt die Leute durch die Gegend springen und hemmungslos auf den Sofas treiben oder blutspritzende Fontänen direkt in die Kamera. Das ist nicht. Es gibt ein paar unschöne Szenen, aber die gehören zu dem Drogenrausch dazu, die vielleicht auch jemanden mal verstören könnten, aber jetzt nichts so Hammerhartes. Absolute Empfehlung von mir.
Cool.
Ja, dann hätten wir es ja sogar schon fast geschafft für diese Episode.
Ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Toller Filmtipp. Climax gucke ich sicher mal wieder. Cool.
Genau. Liebe Hörer, wir sehen uns beim Buchstaben D bei der nächsten Folge. Tschüss.
Bye.